Herzen findet, durch den Heiligen Geist.
Gott ist uns, aber das müssen wir alles eingebettet wissen in der Gnade. Wir befinden uns in der Gnadenzeit. Herzlich willkommen, der Pastor hier. Ich läute nicht die Gnadenzeit an, die ist schon eine Weile eingeläutet. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Gottes Gnade da liegt, aber es braucht Menschen und Herzen, die sie nehmen und die dann zulassen, dass diese Gnade uns durchdringt, ganz tief. Und auch alles, was dort schlecht ist und übel ist, wegbrennen darf, wegräumen darf, mal sanft und mal hart. Und das sind die Menschen, die Gott sucht. Es gibt vielleicht viele Christen auf dieser Erde, auf dem Planeten, viele Kirchgänger, wobei das wird auch immer weniger. Aber die Menschen, die Gott sucht, sind Menschen, die wirklich von ganzem Herzen zulassen, dass die Gnade sie nimmt, erschüttert und einbettet in ein ganz neues Lebensmodell. Amen. Und wenn ihr dazu bereit seid, dann lasst das Wort Gottes auf euch wirken. Ihr könnt schon mal 2. Petrus 1 aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt. Ansonsten schreibt euch auf. Ich möchte aber, bevor wir da reingehen, noch was zur aktuellen Lage sagen. Ich hatte die Woche wieder Gespräch mit einzelnen Leuten und habe mich erinnert, stimmt, wir könnten auch mal wieder was sagen zur aktuellen Lage, was wir so denken, was so ein bisschen Fokus ist. Und deswegen gerne hier. Ist schon alles offenbart? Okay. Das erste ist Erschütterung und Läuterung, global, Kirche und persönlich. Das ist etwas, was wir schon vor 2 Jahren gespürt haben, dass Gott, von Gott kommt nicht das Böse. Das kann man lesen im Jakobus, dass Gott nichts Böses sendet. Das kann er einfach nicht. Er ist zu gut dafür. Aber er kann Dinge durchlassen, zulassen, um sie schließlich für seinen Plan zu benutzen. Das ist so die richtige Richtung. Das heißt also, auch wenn es vieles Böses auf dieser Erde gibt und wenn du dich fragst, woher kommt das? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber sicherlich kommt auch einiges von uns. Dann brauchen wir uns nicht wundern, aber Gott hat die Souveränität, selbst das böseste Böse auf dieser Erde für seine Pläne zu benutzen. Amen. Und diesen Glauben muss man haben, weil sonst ist man am Ende in dieser Welt. Es gab schon immer oder schon von so früh an Böses bis heute. Gott ist in der Lage, das in seinen Plan zu inkludieren und daraus etwas zu machen. Und Menschen, die das begriffen haben, die können auch in solchen Zeiten wunderbar durchgehen. Wir sehen aber, dass Gott zulässt, dass auch die Kirche erschüttert wird. Das haben wir schon von Anfang an gesagt. Wir merken, dass er wie so dieses Gebäude schüttelt, vielleicht auch umdreht. Und guckt mal, wer da so rausfällt. Ja, ja. Oh, nur der Pastor, okay, die anderen waren nicht da. Und das ist, was ich so spüre oder was wir spüren, dass Gott das Programm schüttelt und auch die Ernsthaftigkeit der Kirche. Ist das hier wirklich ernst? Ist das, was hält hier eigentlich? Ist das noch nah am Menschen dran oder seid ihr schon längst oder noch vor Jahrhunderten irgendwo? Und das ist, denke ich, das, was Gott schütteln und erschüttern möchte. Was ist da wirklich für ein Christ drin? Was ist das wirklich für eine Kirche? Aber mit dem Ziel, etwas Neues, etwas Besseres, eine bessere Qualität zu installieren. Amen. Das heißt also, wer von euch gerade auch erschüttert wird, vielleicht könnt ihr mal einen Arm hoch machen, wer denkt, er wird gerade erschüttert? Ja. Das ist aber furchtbar wenig für die Zahlen, die ich eigentlich kenne. Was machen die anderen so? Okay, vielleicht ist es euch zu privat, aber ich und auch viele andere kriegen mit, Leute werden persönlich ganz schön in Erschütterung gebracht. Besonders Leute auch, die das jahrelang verdrängt haben, werden da wie hineingeschmissen. Das ist etwas, was wir gerade sehen, aber mit dem Ziel, dass Gott etwas Neues gründet, das Wesentliche herausholt. Worum geht es eigentlich? Eine wirkliche Abhängigkeit zu ihm zu installieren und auch eine neue Einheit zu schaffen. Amen. Gottes Plan ist also vielversprechend da drin. Das heißt also, wer jetzt Furcht hat vor Erschütterung global oder in seinem Umfeld oder in seinem eigenen Leben, der darf wissen, Gott hat damit einen guten Plan. Es ist nur entscheidend, diesen Plan auch zu kennen und sich dort einzuklinken. Und dann kommen wir hier sehr wunderhaft heraus. Wir denken, dass eine große Offenheit ist und eine Suche, die wir jetzt schon wahrnehmen unter Menschen in der Gesellschaft, die wieder neu nach Gott fragen. Und das spielt so miteinander zusammen. Wenn die Kirche so ein bisschen einbröckelt und einfällt, ist es ein guter Grund, wieder Gott neu zu suchen gemeinsam. Amen. Weil wir haben manches verschleiert, manches wurde verdeckt, manches wurde verwirrend. Und es ist jetzt, was wir sehen, dass viele Menschen wieder neu fragen und suchen nach dem wahren Gott. Und das ist doch eine wunderbare Zeit. Amen. Was wir noch sehen, ist, dass ein neues Gemeindeleben irgendwie im Wandel ist. Also wir spüren, ich war vorletzte Woche mit 1400 anderen Leitern aus Deutschland zusammen und wir spüren ganz deutlich, dass ein allgemeiner Wandel in dem steckt, wie man Kirche baut und versteht und Gemeinde baut. Wer also hier wirklich denkt, wir würden noch so wie von vorher, wie früher weitermachen wollen, ich habe das eben letzte Woche im Gespräch gehabt mit jemandem, dann möchte ich doch ganz dringend korrigieren, natürlich machen wir das nicht. Ja? Kennst du mich denn nicht? Wir würden auch ohne diese Zeit nicht so bleiben, wie wir sind, weil ich da gerne dran bin, wie können wir uns entwickeln hinein in das, was Gott möchte. Also nochmal für alle zusammen, wir haben begriffen, dass wir allgemein im Wandel sind und dass manche Dinge vielleicht nicht mehr funktionieren, neue Dinge installiert werden müssen. Das dauert aber, da sind wir dran. Und wenn du hilfreiche Tipps da hast, dann gerne an uns wenden. Verstehen wir uns? Das heißt also, wir glauben, dass wie man Kirche bisher gelebt und Gemeinde auch gelebt hat, dass da was passieren muss in der Form, in der Umsetzung, viel mehr auf 1:1, viel mehr auf kleine Gruppen, viel mehr auf dezentral, aber auch zentral, solange es noch gut ist und funktioniert, auch unbedingt zentral. Es hat seinen Wert, aber dass wir einfach vielschichtig aufgestellt sind, damit wir, egal was in dieser Welt noch passiert, gewappnet sind, unser Leben als Christen zu leben. Offensiv, progressiv, aber auch geschützt. Amen. So macht mit, seid dabei. Letzter Punkt. Wir spüren auch, dass ein spalterischer und auch ein zerstörerischer Zeitgeist herrscht schon eine Weile. Und das kann ich euch wirklich bezeugen. Das geht durch Familien durch, das geht durch Gemeinden durch, das geht durch Kirchen durch, das geht durch die Öffentlichkeit durch, Arbeitskollegen, Gesellschaft. Eine große spalterische Atmosphäre ist in der Luft. Hat das jemand von euch schon gemerkt? Ja, und die anderen? Ja, heute streckt ihr nicht so gerne, ist okay. Streckt euch mal. Ja. Ihr spürt's. Okay. Schön, dass wir lachen können. Es ist aber auch eine harte Sache und da müssen wir auch vorbereitet sein. Auch hier bei uns, es ist nicht die Masse, aber der ein oder andere gerät auch bei uns in diesen spalterischen Geist durch irgendwelche Nebenthemen, durch theologische Themen, durch irgendwas gefällt mir hier nicht. Auch hier möchte ich sagen, das ist nicht die Masse, aber wenn du hier bist und dich gerade störst an irgendwas, es ist doch sowas von zu erwarten, dass wir uns stören. Wenn ich in die Gemeinde komme, dann erwarte ich, dass jetzt jemand um die Ecke kommt, der mich stört. Das erwarte ich einfach. Ja? Ich erwarte, dass mich jemand verletzt. Ich erwarte, dass mich jemand übersieht. Ich erwarte, dass mir jemand den Parkplatz vor der Nase wegschnappt. Ich erwarte es. Und nicht, weil ich ein destruktiver Mensch bin, sondern weil ich vorbereitet bin. Ich erwarte natürlich, dass wir in der Gemeinde uns zoffen, dass jemandem was nicht gefällt. Ey, mal ganz ehrlich, alles andere ist doch unrealistisch. Und die Kraft und Power ist, dass wir das im Vorfeld schon wissen und dementsprechend stark die Einheit suchen. Über unseren Schatten springen und sagen, egal, mir gefällt doch auch nicht alles hier. Mir gefallen auch euch nicht alle. Nicht mit euch, bin auch nicht mit allen euch zufrieden. Ja, ist das jetzt schlimm für euch, ja? Das vom Pastor zu hören? Ich komme auch nicht mit allem klar, aber ich habe mich entschieden. Ich bleibe treu. Ich gehe durch, ich überwinde mich und es ist unangenehm oder nicht, das ist für mich wöchentliches Geschäft, unangenehme Gespräche zu führen, Unangenehmes hinzuweisen, Kritik für mich selbst in Empfang zu nehmen, über mich nachzudenken. Das mache ich dauernd, ihr Lieben, und ich werde darin Profi und ich lade euch ein, auch Profis zu werden. Amen. Ich kriege auch Lob, ja, vom Rainer und auch von anderen. Hast du recht, absolut zu erwähnen. Ich werde auch bestätigt, aber um mich geht es überhaupt nicht. Deswegen lasst uns die höhere Vision sehen. Wir folgen einer höheren Sache. Und wenn nicht jetzt, ihr Lieben, wann können wir glänzen mit Einheit, mit Durchhaltevermögen, mit Vision und durchgehen? Wir werden auf der Welt glänzen, weil das ist wirklich ein Privileg. Ein Ziel, ein gemeinsames Ziel zu haben, gemeinsam voranzugehen. Amen. So lasst uns das tun und uns nicht abhalten durch diesen momentanen Wind, der hier weht. Und deswegen möchte ich auch hier nochmal verstärkt in das Thema Charaktergeist gehen. Ein lustiger Einstieg, da bräuchte ich mal eine Person, die ein bisschen älter ist und auch für sie okay wäre, wenn wir lachen. Gibt es da irgendjemanden? Hans-Jürgen, ja, das passt doch. Guck, die lachen jetzt schon. Ja. Hol dir doch mal das Flipchart. Kommst du da durch? Simi, hilfst du kurz, dass er da durchkommt? Genau. Genau. Da kommen wir noch hin. Ich wollte das nur nennen, damit ihr nicht denkt, wir reden heute überhaupt nicht mehr über die Bibel. 2. Petrus 1, da kommen wir gleich hin, wir starten direkt hier rein. Hans-Jürgen soll uns jetzt mal bitte ein... Was hast du da für Stifte besorgt, David? Sollst uns ein Pferd malen? Bitteschön. So, ihr dürft schauen, wie er es macht. Wer kann schon was erkennen? Ist was dran? Mhm, ja. Gar nicht so schlecht. Der Mensch, okay, den, dann hätte ich das sagen sollen. Mal Mensch. Ja, das ist besser. So, herzlichen Applaus für dich, danke. Kurze Einschätzung von euch, wenn ihr jetzt mal einfach nur das Bild seht, was würdet ihr sagen, welches Alter es ungefähr gemalt hätte? Ja, also, denkt an eure Kinder und so, ungefähr, sagt mal irgendwelche Alterszahlen. Ja. 6, 10, 12. Okay, Hans-Jürgen, wie alt bist du in Wirklichkeit? Entschuldigung. Okay, er ist irgendwas über 50. Okay, wow. Ganz kurz zur Illustration, es hat nichts mit Hans-Jürgen zu tun. Was ich illustrieren möchte ist, es ist möglich, dass man in einem gewissen Altersfeld sein kann, 66, und man kann in gewissen Bereichen aber wie ein 6-8-Jähriger sein. Das ist eine Diskrepanz und das ist mein Thema heute. Wir kommen noch zum 2. Petrus. Du darfst dich setzen. Was ich sagen möchte, mein Thema ist Charakter, Geist. Charakter und Geist ist nicht immer auf einem Niveau und wächst auch nicht immer gleichmäßig, soll es aber. Und was das Problem ist oder was die Herausforderung und auch die Chance ist, dass wir erleben, dass Menschen ganz oftmals geistlich oder auch visionär weit sind und reden und denken, aber in ganz vielen Lebensbereichen kann man erkennen, oh, wenn es dann wirklich drauf ankommt, habe ich ja hier ein Kind vor mir. So wie du jetzt plötzlich reagierst in einer Situation oder plötzlich geht es ans Eingemachte oder du kommst in eine Lebenssituation, wo Druck aufgebaut wird und stellst fest, Moment mal, wie ich gerade agiere und reagiere, mein Charakter innen drin ist nicht wie ein 66-Jähriger, sondern wie ein 8-Jähriger. Ich muss es zugeben. Kennt ihr sowas? Kennt ihr solche Leute? Kennt ihr diese Diskrepanz? Und wir wollen das nicht verurteilen, wir wollen es festhalten, weil wir hier dringend Nachholbedarf haben. Amen. Das heißt also, was Gott möchte, ist, dass Charakter und Geist gleichmäßig wächst. Dann bildet es eine Einheit und dann hat es Durchschlagskraft. Und ich möchte noch kurz erklären, was ich mit Charakter meine. Das sind die inneren Strukturen, wie Prozesse ablaufen. Und dazu ganz kurz ein Ball. Wenn jetzt eine Aktion auf dich zukommt, das heißt ein Wort, eine Beleidigung, ein Lob, ein Mensch, eine Situation, dann fliegt quasi zu dir der Ball. Oder auch nicht. Das Publikum ist heute unberechenbar, muss ich fest sagen. Mal gucken da. Hey, gut. Auf Dieter ist Verlass. Dieter, hau das Ding nochmal wohin. Sehr gut. Am Ende landet es doch bei mir. Okay, ich lasse das mit den Sachen am Ende, jetzt in den nächsten Predigten. Was ich sagen möchte ist, der Ball sucht sich oder kann sich nur dort die Bahn suchen, wo Strukturen sind. Amen. Der Ball wird wohin geschmissen und dort, wo Strukturen, Kanäle, Pfade oder Ritzen oder eng irgendwas ist, dort rollt der Ball schließlich rein, richtig? Und was Charakter ist, die Charakterstrukturen sind, wenn eine Aktion auf dich kommt, Kinder kommen auf dich zugerannt, ja? Auf der Arbeit Schwierigkeiten, du liest ein Wort Gottes, du kriegst ein Lob oder eine Kritik, dann landet es ja irgendwo in dir drin. Und dann folgt das den inneren Strukturen, wie die eben angelegt sind. Und je nachdem, was für Strukturen das sind, kommt aus dieser Sache etwas heraus oder auch nicht. Habt ihr das? Und das ist das, wo Gott ansetzt, ganz tief in den Charakterstrukturen, also wie wir auf Reaktionen und Aktionen schließlich in uns reagieren. Da möchte er sich eingraben, verwurzeln, einritzen, weil dann werden wir zu wirklich geistlich handelnden Menschen. Amen. Okay, wenn ihr noch nicht folgen könnt, dann gehen wir jetzt rein. 2. Petrus 1, 5. Hatte ich vor 2 Wochen schon mal. Möchte das vertiefen. Und dort können wir feststellen, dass zum Glauben etwas hinzugefügt werden muss in uns. Und das sind diese Charakterstrukturen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit oder auch Tugend hinzukommt. Zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zu Erkenntnis Selbstbeherrschung, zu Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zu Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zu Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Vers 8, wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Ist auch ein langer Text, aber macht Sinn. Wir erkennen eine Abfolge. Und das ist genau das, was ich meine. Ich denke, dass hier eine Charakterstruktur gemeint ist, die Gott in uns platzieren möchte. Und du kannst es dir vorstellen wie ein Trampelpfad irgendwo im Wald. Ist hohes Gras und du läufst und je öfter dort Leute laufen, was entsteht? Ein Trampelpfad. Der wird irgendwann ein Weg, wo andere sagen, hey, das ist doch ganz normaler Weg, richtig? Und genau das, von der Zeit aufmerksam möchte und muss Gott in unseren tiefsten Strukturen legen und bauen mit uns, diesen Pfad in uns zu legen, damit das Wort, was er auf uns draufschmeißt, in den richtigen Bahnen zur richtigen Frucht kommt. Habt ihr das? Du kannst auf einen Menschen, der verdorbene und gebrochene Charakterstrukturen hat, die Liebe Gottes so draufschmeißen, wie du willst, so oft, so heftig. Du kannst so viel Gottes Liebe über ihn aussprechen, aber wenn da Strukturen sind in ihm, die das nicht greifen können, die das nicht in die richtigen Bahnen, Konsequenzen und Schlussfolgerungen bringen können, dann geht es einfach nicht. Und deswegen macht Gott beides. Er schenkt uns das Leben, und er muss uns auch irgendwie den Boden in uns bereiten, damit wir das Leben aufnehmen können. Er schenkt uns gute Saat, Versprechen, Zusagen, Möglichkeiten. Und gleichzeitig muss er in uns auch einen Boden bereiten, damit wir überhaupt diese Saat aufnehmen, damit sie in uns Wurzel und Frucht bringt. Und das ist, was der Text hier sagt. Nur wenn das so geschieht, wird unser Glaube Frucht bringen. Habt ihr das gelesen? Nur wenn dieser Weg in uns, dieser Pfad gebaut ist, dann wird es auch wirklich Frucht bringen. Und ihr Lieben, jetzt wird es so spannend, weil da geht es ans Eingemachte. Da muss man sich konfrontieren mit seinen Bereichen, wo man eigentlich noch ein Kind ist oder verletzt ist oder ein Baby ist. Hans-Jürgen könnte uns jetzt, was Malerei betrifft, einfach nicht lehren. Er könnte uns dort nicht weiterbringen. Ja? Er könnte uns hier nicht dienen, weil er ist selber da noch ein Kind. Ja, ist es okay für dich? Was ich damit sagen möchte, ist, wir können vieles Geistliches sagen. Wir können auch tolle Predigten hören, 1000 Mal gehört. Aber entscheidend, ihr Lieben, ist, ob diese Predigten in uns, ob Gott in uns tiefe Charakterstrukturen legen darf. Und das hat zu tun mit einer Art Reihenfolge. Und die möchte ich ganz praktisch machen. Habt ihr euch hier rausgeschrieben? Das startet also mit dem Glauben, bedeutet eine Überzeugung an Gott, das muss man schon haben. Wir sind also hier nicht völlig vogelfrei, sondern es geht darum, dass man auf jeden Fall eine Überzeugung hin zu Gott hat, zu seinen Ideen und auch, dass man ihm vertraut. Und dann beginnt es. Das erste ist Charakterfestigkeit oder auch Tugend, ehrenhaftes Verhalten. Worum geht es hier? Dass wir erkennen, dass wir ein Bewusstsein in uns bilden, dass Gott alles in uns hineingelegt hat, was wir brauchen, um uns in sämtlichen Situationen ehrenhaft zu verhalten. Das ist das Eingangstor. Das bedeutet also, Gott startet dieses Charakterpfad in uns mit einem Bewusstsein, mit Identität, dass er zum Beispiel sagt zu dir, durch den Glauben habe ich in dich alles hineingelegt, was du brauchst für sämtliche Situationen deines Lebens, um wirklich als Christ zu leben. Und das ist eine große, breite Tür. Und ihr wisst, wenn man von sich selbst denkt, ach, ich kann es ja doch nicht oder ich bin doch eh nicht dazu in der Lage, dann haben wir hier schon das erste Problem. Wir müssen tatsächlich das glauben, was Gott über uns sagt. Wer hat es vorhin gesagt? Das, was Gott sagt, müssen wir ernster nehmen als das, was wir fühlen. Wer hat es gesagt? Balthasar, schön. Hast du was richtig Gutes gesagt? Sag ruhig noch mehr. Der Punkt ist, das ist das Eingangstor der ganzen Geschichte. Wer hier schon zu bescheiden oder menschlich ist oder sagt, ja, ich kann ja nicht so viel von mir halten, der hat hier schon gelost. Das heißt also, es beginnt, dass Gott in uns eine neue Charakterstruktur legt, indem er ein ganz großes Eingangstor baut, das sich bewusst werden, wer ich eigentlich bin. Sich bewusst werden, was Gott mir eigentlich zur Verfügung gestellt hat. Und hier haben wir natürlich eine Problematik, weil wir sind verschieden geprägt. Manche sind geprägt, sie dürfen ja nicht zu viel von sich halten. Amen? Nicht Amen. Und wir haben genau das Ding, wenn du so jemand bist, der so geprägt ist, hier musst du Gott mehr gehorchen als wem auch immer. Gott sagt, ich habe dir alles an ehrenhaften Verhalten in dich hineingelegt, was du brauchst, weil anders wird es auch nicht funktionieren. Und andere Leute, die zu stark von sich denken, sollen hier nicht sagen, ich kann ja alles. Im Prinzip kann ich nach der ersten Tür aussteigen. Cool. Ja? Das ist für die anderen Leute, die sagen, die so reagieren, okay, Gott hat mir alles geschenkt. Das bedeutet, ich brauche gar keine Arbeit mehr an meinem Charakter, an meinem Inneren, da muss ja gar nichts mehr passieren. Ich habe ja schon alles. Hier habe ich zwei Seiten aufgezeigt. Das heißt, diejenigen, die sich überschätzen, weil sie nicht verstanden haben, das ist nur das Eingangstor. Und dann geht es ans Eingemachte, dass es in dir so wird. Euch möchte ich heute ohrfeigen, komm in die Mitte. Und die anderen, die das gelernt haben, man darf ja nicht so viel von sich halten, möchte ich heute auch ein bisschen liebevoll ohrfeigen und sagen, ihr Lieben, so können wir nicht starten. Das Eingangstor heißt, werde dir bewusst, was Gott dir geschenkt hat. Und du musst es einfach glauben. Du musst es annehmen. Okay, seid ihr in Ordnung damit? Das nächste ist geistliche Erkenntnis. So interessant. Das heißt also, wenn du jetzt also in gewissen Situationen steckst, dann gehst du davon aus, okay, ich habe jetzt komisch reagiert, aber ich bin irgendwie trotzdem in der Lage. Irgendwo in mir drin steckt das die Lösung, steckt das richtige Verhalten. So gehe ich jetzt rein und dann ist es so wichtig, dass wir eine Erkenntnis pflegen und auch bekommen und erfragen bei Gott, was ist hier eigentlich los? Das heißt also, diese geistliche Erkenntnis ist in diesem Schritt jetzt zu verstehen, Moment mal, in was für einer Situation stecke ich eigentlich gerade? Wer hat die verursacht? Was ist da mein Anteil dran? Was habe ich da selber quasi verbockt? Was ist vielleicht sogar Teil des Bösen? Und was ist die Lektion Gottes? Wenn du in einer schwierigen Situation oder einer Verwandlung steckst, dann frage dich diese drei Fragen. Was in dieser Situation hat Gott wirklich hier als Lektion für mich? Zweitens, was habe ich mir hier gerade selber versaut? Und drittens, was ist vielleicht wirklich vom Bösen? Und wisst ihr, warum das so entscheidend ist? Weil auf alle drei Sachen wir unterschiedlich reagieren müssen. Habt ihr das? Was du selbst versaut hast, das kann in Ordnung werden, weil Gott gnädig ist, aber es braucht die Erkenntnis und die Einsicht. Okay, Herr, ich habe es hier, das ist wirklich auch, weil ich jetzt hier gerade so... Dann hast du da nächsten Schlüssel und nächste Tür. Wenn du etwas vom Bösen empfindest, das ist quasi dir auferlegt worden von außen, dann kannst du dagegen anders vorgehen, nämlich dich davon zu lösen, im Gebet das zu binden, das nicht anzunehmen für dich. Und drittens, was ist die Lektion Gottes? Wenn Gott dir etwas beibringen möchte in einem Tal, in einer schwierigen Situation, in einem Schwellenschritt, dann ist es so notwendig, das zu erkennen, weil wenn wir nicht erkennen, was will er mir gerade lehren, was glaubt ihr, wie oft du diese Runde noch gehen musst? Ja. Das heißt also, wenn du sagst, ich habe Situationen schon x-mal erlebt, könnte es vielleicht sein, dass du diese Frage einfach stellen und beantworten musst, was will Gott mir eigentlich hier sagen? Weil das Ungeistliche wäre zu sagen, ach, immer ich. Schon wieder, zum 10. Mal machen die das jetzt mit mir. Zum 20. Mal jetzt das, werde ich geblitzt oder so, ja. Könnte ja sein, dass Gott eine Lektion für dich hat. Und solange du die nicht ergriffen hast, und das ist die geistliche Erkenntnis, wirst du höchstwahrscheinlich diese Sachen immer wieder erleben. Und es wäre doch so schön, ihr Lieben, wenn wir uns nicht im Kreis drehen. Amen. Es wäre so schön, wenn wir gemeinsam nach vorne gehen, in den Sonnenuntergang reiten, auf dem Pferd. Ist das nicht wunderschön? Sie lachen wieder. Also ich hoffe, ihr versteht, das sind quasi innere Prozesse, die ablaufen, in sämtlichen Situationen deines Lebens. Und je öfter du es schaffst, diese Prozesse anhand dieser Dinge wirklich zu gehen, desto mehr bildet sich in dir ein Pfad. Habt ihr das? Und je öfter, in den öfteren Situationen, du anfängst so zu reagieren und nicht menschlich zu sagen, ach, ja gut, verdränge ich oder trinke ich zwei Bier oder sind immer nur die anderen schuld. Wenn du das machst, wirst du nicht weiterkommen. Sondern wenn du anfängst, geistlich zu reagieren nach diesem Plan, dann wird sich in dir eine Charakterstruktur formen. Und wenn die mal geformt ist, ihr Lieben, dann kann man auf dich Bälle schmeißen. Dann kann man auf dich einreden, dich loben und dich kritisieren. Das landet dann in diesem Pfad. Und wisst ihr, was dann herauskommt? Das, was Jesus war. Den hat man alles angetan, diesem Jesus. Alles. Gutes wie Schlechtes. Man hat ihn als Star verehrt, man hat ihn gehasst und ermordet. Er hat also alles erlebt. Und wo ist das gelandet? In einer inneren Charakterstruktur, die göttlich ist. Amen. Und deswegen war er in der Lage, am Kreuz zu rufen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Deshalb war Jesus in der Lage, das alles nicht persönlich zu nehmen, auch wenn er es persönlich gespürt hat. Amen. Weil er in sich Charakterstrukturen legen lassen hat, die es möglich machen, dass sogar schräge Bälle genommen werden. Schöner Vergleich beim Volleyball. Wer von euch spielt Volleyball? Wer kann's? Keine Hände mehr. Habt ihr das schon mal erlebt? Volleyball und du kriegst den Ball von deinem Teamnachbar? Der kommt doch oft schräg, richtig? Ja. Nur wenn man professionell spielt, dann kommen die richtig gut gestellt. Aber so im christlichen Setting kommen oft die Bälle schräg. Und ihr Lieben, wie würde dieses Spiel ausgehen, wenn jeder sagen würde, oh, einen schrägen Ball nehme ich nicht an. Ja. Dann Game over. Ja. Das heißt also, beim Volleyball können wir das sehen, ein schräger Ball nehme ich an und versuche ihn aus der schrägen Lage richtig hochzukriegen, dass der anderen besser kriegt. Und das ist ein Bild. Wir werden es erwarten, dass schräge Bälle kommen, dass Leute uns schräg begegnen, dass Dinge schräg passieren und wir nehmen das Ding aber und machen daraus eine Vorlage für den anderen. Das ist das Niveau Gottes. Amen. Das kostet aber was, dass in uns neue Strukturen platziert werden, die unseren Stolz überwinden, unsere Verletzlichkeit überwinden, unsere Scham ein Stück weit auch und Furcht. Und ihr Lieben, genau darum geht es. Was glaubt ihr, was unsere Welt für ein Reichtum hat, wenn hier Menschen sind, die göttliche Charakterstrukturen in sich platzieren lassen haben? Und wenn du jung bist, dann gib Gas, dass das jetzt schon passiert. Du hast dann noch 40, 50, 60 Jahre vor dir, wo Dinge passieren können und sie landen auf einem gesunden geistlichen Charakter. Was für ein Segen für deine Welt. Was für ein Segen für deine Umwelt, wenn du schon früh genug anfängst damit, dass Charakter und Geist gleichmäßig wachsen. Amen. Seid ihr richtig motiviert? Habt ihr richtig Lust? Morgen auch noch? Nein. Okay, das nächste ist Selbstbeherrschung. Warum ist Selbstbeherrschung wichtig? Wenn wir erkannt haben, dass jetzt hier was im Gange ist, dass es um mich geht, dass Gott eine Lektion hat oder dass irgendwas in der Verwandlung ist, dann braucht es den Moment der Selbstbeherrschung. Und das ist der Moment der Entscheidung, wo ich sage, jetzt werde ich entscheiden. Ich gehe rein oder ich bin raus. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt. In ganz vielen Prozessen stehen wir vor der Entscheidung, oh, ich merke, hier geht was gerade ab. Werde ich jetzt dort hineingehen oder werde ich jetzt einen Umweg suchen? Und ich möchte alle Leute ansprechen, die gerne den Umweg suchen. Wer von euch macht gerne den Umweg? Ja? Komm, heute dürft ihr euch mal ein bisschen offenbaren. Das sieht ja auch keiner. Wer geht gerne den leichteren Weg, wenn es geht? Ja? Aber ihr seid doch nicht ehrlich, ey. Wer macht lieber um jemanden einen Umweg, der irgendwie zu dominant ist oder zu krass ist? Ja? Das Problem ist, vielleicht sind wir alle in irgendwelchen Lebensbereichen dominant. Wir können nicht dauernd um uns Umwege machen. Ihr Lieben, das haut nicht hin. Ich möchte euch ermutigen, dieser Schritt hier an dieser Stelle ist so entscheidend, damit Gott geistliche Charakterstrukturen in dir legen kann, dass wir uns selbst beherrschen in diesem Moment und sagen, okay, ich werde es jetzt entscheiden, ich gehe das Ding an. Ich merke, der andere hat auch was falsch gemacht, aber ich spüre auch bei mir was. Ich werde das jetzt angehen, ich werde mich darauf einlassen, ich werde mich selbst beherrschen. Das heißt also, ganz wichtig, lass dich jetzt nicht von der Situation täuschen, von den Gefühlen irreführen, sondern werde du Herrscher in deinem Leben an diesem Punkt, in dem du sagst, ich werde jetzt nicht die Ausrede suchen, ich werde jetzt nicht den Umweg gehen, ich werde jetzt direkt drauf zugehen. Und das ist meistens nur ein Moment. Ihr Lieben, ganz viele Dinge in unserem Leben werden entschieden durch Momente, in denen wir uns entscheiden, ja, nein. Und das passiert ganz tief innerlich. Wisst ihr das? Dass ganz alltägliche Dinge werden aus dem Unterbewusstsein getroffen. Du denkst vielleicht, du bist kognitiv, du bist vielleicht ein Kopfmensch. Also die Statistik, wenn wir glauben, sagt, dass 90% aller Handlungen, auch von kognitiven Menschen, werden aus Erfahrungen, aus dem Bauch, aus irgendwelchen inneren Strukturen heraus getroffen. Wenn du eine andere Statistik hast, bitte her damit. Aber das bedeutet, in unserem Alltag agieren wir aufgrund von festgelegten Strukturen in uns. Und dein Wunschdenken, wie ich eigentlich reagieren sollte, ist was ganz anderes. Und deswegen sage ich euch was, wenn du Wunschdenken und geistliche große Ziele hast und wieder was Tolles in der Bibel entdeckt hast, dein Alltag wird entschieden von dem, was in dir fest drin für Strukturen sind und nicht von den tollen Erkenntnissen, die du auf einer Konferenz erlebt hast. Wie können wir das beweisen? Tausende von geilen Dingen haben wir schon auf Konferenzen, Seminaren und Predigten gehört und aufgeschrieben. Amen. Und wie viel davon ist in deinem Alltag tatsächlich platziert? Damit möchte ich euch nicht entmutigen, sondern ich möchte nur sagen, schließlich kommt es darauf an, was in uns tief hinein verwoben wurde von geistlichen Erkenntnissen. Und das hat zu tun, ob du bereit bist, innere Wege zu gehen, dein Herz hinzuhalten, Schmerz auszuhalten, den Schmerzpunkt auszuhalten oder ob du jemand bist, der immer wieder den Ausweg sucht. Okay. Was ist nach der Selbstbeherrschung wichtig? Die Standhaftigkeit. Der Unterschied ist, die Selbstbeherrschung ist möglicherweise der Moment der Entscheidung. Gehe ich rein oder nicht? Und die Selbststandhaftigkeit ist das Ausharren. Das ist ein längerer Zeitraum. Bis diese Verwandlung oder dieser Prozess abgeschlossen ist. Habt ihr das? Beides ist nötig. Das nächste ist Ehrfurcht vor Gott. Warum kommt das jetzt an diesem Punkt? Ich denke, wer jetzt diesen Weg so weit schon gegangen ist, der könnte sich jetzt in sich selbst vergraben. Und damit das nicht passiert, sagt Gott, jetzt mach die Birne hoch. Du hast dich darauf eingelassen. Jetzt mach den Kopf hoch und schau auf mich und hab mehr Ehrfurcht vor mir als vor allem anderen. Warum? Weil wir jetzt das dringend brauchen, dass wir nicht in uns selbst versacken und uns um uns drehen, sondern dass wir erkennen, okay, es gibt eine höhere Vision. Es lohnt sich alles. Da ist jemand, der ist größer als ich und wichtiger als ich. Und der interessiert sich auch noch für mich. Auch das ist schon heilend. Wenn du dich zu viel um dich drehst, schau mal nach oben, dann wird es dir nicht mehr schwindelig. Richtig? Und warum ist das wichtig? Das ist eben in diesen Prozessen an irgendeinem Punkt wichtig, damit uns nicht schwindlig wird und wir uns übergeben. Auch das ist wieder kein schönes Bild für eine Gemeinschaft. Aber ihr wisst, alles das sind Teile. Keines davon darf man irgendwie ausblenden. Und das ist die Diskrepanz, die wir hier sehen, wenn jemand sagt, an irgendeinem Punkt dieser Abfolge, da steige ich einfach aus. Wisst ihr, was dann entsteht? Ein Graben oder auch eine Parallelwelt oder auch zwei Persönlichkeiten, ein Sonntagsgesicht und ein Alltagsvollidiot, Vollchrist. Zwei parallele Strukturen entstehen. Wer an diesem Punkt irgendwo aussteigt, weil er sagt, ich mache nicht mehr mit, zwangsläufig werden in dir zwei Strukturen entstehen. Und genau das ist der Punkt, wo man von außen dann denkt, irgendwas stimmt doch da nicht. Kennt ihr das? Irgendwas schwingt doch da mit, irgendwas sehe ich doch an seinem Leben und der sagt immer so toll und da ist das. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Das ist genau dann der Fall, wenn wir hier nicht konsequent dranbleiben. Aber es soll keinen Druck machen, es soll einfach nur zeigen, woran Gott arbeiten möchte, damit ein Ergebnis, Frucht herauskommt. Amen. Und auf diesem Weg haben wir natürlich Gnade mit uns und anderen, weil das ein Prozess ist. Aber aus diesem Prozess auszusteigen, ist keine Option. Wenn also jemand hier sitzt und sagt, eigentlich bin ich da nie eingestiegen oder ich bin mittendrin ausgestiegen, möchte ich dich heute ermutigen und ermahnen. Ein Leben, was wirklich glücklich ist, braucht diesen Prozess. Die letzten beiden Dinge sind Liebe zu Christen und Liebe zu allen Menschen. Warum ist das in diesem Prozess so wichtig? Wer jetzt all diesen Weg gegangen ist, bis zur Ehrfurcht, der könnte jetzt auch sehr um sich kreisen. Und es ist so wichtig, dass wir an diesem Punkt andere Gläubige mit einbeziehen. Das heißt also, an diesen Verwandlungen und Prozessen und inneren Geschichten müssen unbedingt an einem gewissen Punkt andere Christen involviert werden. Warum? Weil Gott es so gesetzt hat. wir brauchen auch in dem Punkt die Ergänzung, die Ermutigung, die Führung. Ihr Lieben, ihr wisst ja gar nicht, wie blind wir sind. Selbst die tollsten Leute hier, die weitesten Leute sind blind in gewissen Bereichen. Könnt ihr mir zustimmen? Selbst die, die wirklich von sich denken, sie sind, sie haben es, sind an einem gewissen Punkt blind. Und jetzt stell dir mal vor, in diesem Prozess wirst du jetzt plötzlich blind oder einseitig. Und auch da haben wir alle Leute vor Augen, ja? Also immer andere, ja? Vielleicht auch uns selbst. Wir kennen das. Leute, die auf diesem Prozess und Wegen plötzlich so einseitig geworden sind, dass wir sie nicht mehr erreichen, sie uns nicht mehr erreichen. Wir denken, du bist von einem anderen Planeten. Und auch das ist leider in der christlichen Welt und auch so vorhanden. Wir brauchen zutiefst am richtigen Punkt die Offenbarung und das Teilen und das Verletzlichmachen mit anderen. Und jetzt überlege bei dir selbst, in welchen Prozessen steckst du da und bräuchtest vielleicht jetzt dringlichst andere, die das verstehen, die dir helfen können, die deine Blindheit ausgleichen. Auch das kostet Stolz, Überwindung, Schmerz. Aber wisst ihr, was dann passiert? In diesen Momenten ritzt Gott in uns seine Charakterstrukturen tief ein. Deswegen gewöhnt euch schon mal an den Schmerz. Werdet ein bisschen Schmerzliebhaber. Aber die Leute, die jetzt aus wieder einer Generation kommen, wo man sich selbst kasteit hat, ja, das ist nicht damit gemeint. Ja. So Krallenfesseln unter die Hosen geschnallt und so. Wer hat das heute an? Ja. Ich glaube, bei Philipp habe ich das im Teller mal gesehen. Darum geht es nicht. Worum es geht, ist, dass man den Schmerz im richtigen Moment lieben lernt, weil er ihn in die Freiheit führt. Der Schmerz der Überwindung, auf Dinge zuzugehen, Dinge anzupacken, Unangenehmes anzusprechen, weil es wichtig ist. Diesen Schmerz fangt an zu lieben. Okay? Und warum stehen am Ende hier die Liebe zu allen Menschen? Ich glaube, damit dieser ganze Prozess nicht darin endet, dass wir uns alle Christen nur um uns Christen drehen, um unsere Prozesse und unsere ganzen Verwandlungen und Wege, sagt Gott, jetzt kalkuliert noch mit ein, dass es da noch ganz viele andere Menschen auf dieser Welt gibt. Und warum ist das so wichtig, dass wir eben uns nicht schließlich als Christen um all unsere eigenen Prozesse drehen, sondern dass wir wissen, hey, da sind noch so viele andere. Und es ist so schön, parallel diese Wege mit anderen Menschen zu gehen. Ich habe in meinem Leben schon so oft auch verletzliche Prozesse und auch verletzliche Punkte mit Leuten geteilt, ob sie gläubig waren oder andersgläubig oder nicht gläubig oder was auch immer, und mit hineingenommen in gewisse Sachen. Und wisst ihr, wie schön das ist, wenn ein Christ so authentisch ist, dass er auch andere Leute in seine Verletzlichkeit mit hineinnimmt und in diese Prozesse und Veränderungen, und andere Leute können erkennen, was es bedeutet, wenn Gott an einem Menschen arbeitet. Andere Menschen können erkennen, was da eigentlich eine geniale Sache läuft, wenn ein Mensch so verwandelt wird von Gott. Und vielleicht kann dir ja auch sogar ein anderer Mensch einen hilfreichen Tipp geben, was durchaus möglich ist. Amen. Habt ihr das ungefähr vor Augen? Das bedeutet, diese Abfolge zu berücksichtigen in den Lebenssituationen baut einen geistlichen Charakter in dein Innerstes. Für die Perfektionisten hier unter uns ist auch nicht schlimm, wenn man mal eins und drei und dann zwei oder so. Natürlich macht es Sinn, gewisse Dinge. Aber werdet hier nicht pedantisch, perfektionistisch oder auch gesetzlich. Wisst aber, das sind alles Eigenschaften, alles Dinge, die es braucht, damit gesunde Prozesse in uns laufen und am Ende Hans-Jürgen uns ein richtiges Gemälde hinmalt, entsprechend seines Alters. Amen. Und das ist die Message. Wir sehnen uns nach Menschen, die von innen und außen so gleich in Anführungsstrichen sind. Und das ist übrigens auch Identität. Innen und außen möglichst gleich. Es ist eine Wohltat für eine Welt, wo Menschen rumlaufen, die innen und außen möglichst gleich sind. Ihr Lieben, am liebsten verbringe ich Zeit mit solchen Menschen, wo man merkt, es ist stimmig. Ihr auch? Wir können dafür etwas tun. In Zusammenarbeit mit Gott. Jetzt überlege ich, es ist kurz nach 12, ich habe überlegt, ob wir einfach noch ein praktisches Beispiel machen. Jemand von euch sagt einfach irgendein Thema und wir würden anhand des Themas oder Beispiels einfach ganz kurz hier zusammen entwickeln, was das für Konsequenzen hätte. Ich weiß jetzt nicht genau, habt ihr dafür noch Power? Oder wer gehen möchte, kann auch gehen, das ist für mich okay. Werft doch mal ein ganz spannendes Alltagsding hinein, werdet euch vielleicht mal einig, kurz, und dann würden wir das ganz kurz mal daran runtergehen, was das bedeutet. So wäre es mutig, irgendeiner muss anfangen. Okay, da gehen wir ganz kurz mal rein. Also das heißt im Prinzip, da kam ein Ball ins Spiel und der hieß in dem Fall einfach mal Sondermüll, ja? Richtig? Und es ist jetzt interessant zu sehen, dass das ist ja eigentlich banal, sage ich mal, Sondermüll, in Anführungsstrichen. Aber er ist quasi in Lissys vorherrschenden Strukturen ja gefallen, ne? Und jetzt ist das Interessante, zu erkennen, in was für Strukturen bewege ich mich jetzt gerade. Da kommen plötzlich noch Gefühle und Gedanken zusammen, die ja gar nichts damit zu tun haben. Richtig? So hast du es geschildert. Und dann kommt noch eine Verletzung aus der Vergangenheit, immer bist du nicht da. Das sind ja dann auch solche Sätze. Und ihr wisst, das ist das, was ich meine. Diese Sätze und inneren Gefühle und Überzeugungen sind diese Strukturen hier. Zack. Und deswegen kann man eigentlich oben reinschmeißen, was man will. Es ist völlig wurscht. Schließlich wird das Ding so ablaufen, wie es in dir eben gefurcht ist. Und der entscheidende Punkt ist eben genau jetzt zum Beispiel, die geistliche Erkenntnis hast du angewendet. Du hast irgendwo in dieser Struktur die geistliche Kenntnis gesucht, was ist hier eigentlich los? Moment mal, stopp mal, was sagt eigentlich Gott zu mir? Und in diesem Moment steigt man schon ein Stück weit aus dieser alten Struktur und fängt ein Stück weit an, eine neue Struktur zu legen in sich. Und wenn man das jetzt dann so durchgeht, das liest sie dann auch, was sich die Selbstbeherrschung behält, sagt, okay, ich werde das jetzt nicht abtun, sondern ich gucke mir es genau an. Und die Standhaftigkeit wäre, ich halte das jetzt auch aus, bis Gott damit mir durch ist. Habt ihr das? So könnte man das ein bisschen anwenden. Und auch Ehrfurcht vor Gott einzubauen, zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal alles ruhen. Ich werde auf keinen Fall jetzt den Gundi anrufen oder mich beschweren oder beim Ratzen einen Beschwerdebrief schreiben. Das wäre jetzt quasi wieder menschlich, aber wir wollen ja geistlich agieren. Das heißt also, das unterlassen wir und wir richten unseren Kopf zu Gott und sagt, okay, das ist wichtig. In der Regel reagiert man sofort. Ihr kriegt irgendeine Nachricht, die ist bescheuert, die triggert euch. Was macht ihr in der Regel? Sofort reagieren, richtig? Ja. Ist meistens falsch. Und deswegen an dem Punkt, wende es doch an, nicht reagieren, beherrsch dich und rübe hoch zu Gott. Sagen, Moment mal, es gibt eine größere Vision. Und dann fängt man quasi an, neue und zwar geistliche Strukturen und Bahnen in sich zu bauen. Ist es für euch praktisch genug? Dann wendet es an und geht nach Hause.